SWR 2 aktuell.
Und das sind heute unsere Themen bis 6:30. Nach dem Anschlag in Kabul ist jetzt von weit mehr als 100 Toten die Rede. Wir haben Hintergrundinformationen zu den Attentätern. Wir fragen nach den Reaktionen in den USA und wir wollen wissen, macht Kontaktverfolgung in der Corona-Pandemie noch Sinn? Es ist kurz nach 18 Uhr. Ich bin Constanze Schirrer. Einen schönen guten Abend. Es war ein komplexer Anschlag. So nennen Sicherheitsexperten das, was gestern am afghanischen Flughafen passiert ist in Kabul. Zwei Selbstmordattentäter haben sich in die Luft gesprengt. Danach feuerten zwei Männer in die panische Menschenmenge. Heute ist klar, offenbar wurden weit mehr als 100 Menschen dabei umgebracht, mindestens 150 verletzt. Kinder, Frauen, Männer, Alte, Junge. Die meisten von ihnen dürften wohl in der Hoffnung dagewesen sein, einen Flug aus Afghanistan in ein sicheres Land zu bekommen. Und trotz der Anschläge, der Toten und der Lebensgefahr sind in dieser Hoffnung auch heute wieder Menschen gekommen, sagt unser Korrespondent Jürgen Striak.
Am Tag nach den verheerenden Anschlägen am Flughafen finden in Kabul Trauerfeiern für die Opfer statt. Unsere Herzen brennen. Wie lange sollen wir noch unsere Leben verlieren und gedemütigt werden? Das ist ein wirklich großer Verlust für uns alle. Taliban-Sprecher Suhail Shahin verurteilte die Anschläge auf Twitter. In dem Tweet heißt es: Die Islamischen Emirate Afghanistans verurteilen den Angriff auf Zivilisten am Flughafen von Kabul aufs Schärfste. Er fand in einem Gebiet statt, für dessen Sicherheit amerikanische Soldaten verantwortlich waren. Trotz der Gefahr weiterer Terroranschläge versammeln sich immer noch Afghaninnen und Afghanen am Flughafen und hoffen auf die Ausreise, so wie Ahmadullah Hirawi. Glauben Sie mir, ich denke, dass es in jeder Sekunde oder Minute zu einer Explosion kommen kann. Gott ist mein Zeuge. Aber wir haben so viele Probleme im Leben. Deshalb gehen wir das Risiko ein und überwinden unsere Angst.
Die übereinstimmende Meinung politischer Beobachter ist heute, dass sich der Anschlag nicht nur gegen Ausländer, sondern auch gegen die neuen Machthaber in Afghanistan, die militant-islamistischen Taliban, gerichtet hat. Der sogenannte IS Khorasan hat sich zu den Anschlägen bekannt und ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg weiß, um was für eine Gruppe es sich da handelt.
Der IS-Ableger namens Khorasan ist für die Sicherheitsbehörden kein Unbekannter. Vor einigen Jahren schon schworen die radikalen Islamisten im Grenzgebiet von Afghanistan und Pakistan dem damaligen IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi die Treue. Bis heute erhält die regionale Außenstelle des IS in Afghanistan nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios grundsätzliche Anweisungen aus der Zentrale, die nach dem Verlust ihres Territoriums in Syrien und Irak aus dem Untergrund operiert. In Afghanistan ist der IS-Ableger für Hunderte von Anschlägen verantwortlich, die sich in den vergangenen Jahren vor allem auch gegen lokale afghanische Repräsentanten und gegen die afghanischen Sicherheitskräfte richteten. Der IS bekämpft dabei auch die Taliban, die nach Überzeugung der islamistischen Terrororganisation nicht radikal genug sind. Als weiterer Akteur in der Region gilt Al-Qaida. Auch diese islamistische Terrororganisation steht in einem Spannungs- und Wettbewerbsverhältnis sowohl zu den Taliban als auch zum sogenannten Islamischen Staat. Der Arm von IS Khorasan reichte dabei bereits bis nach Deutschland. Im April vergangenen Jahres wurde eine Gruppe von 5 Männern tadschikischer Herkunft in Nordrhein-Westfalen festgenommen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, eine IS-Terrorzelle gebildet zu haben. Ihre Anweisungen sollen sie maßgeblich vom IS-Ableger in Afghanistan erhalten haben. Für diesen sollen sie auch Geld gesammelt haben. Mutmaßlich geplante Anschläge konnten nicht verwirklicht werden, da die Ermittler ihnen auf die Spur gekommen waren.
Soweit Hintergrundinformationen von Michael Götschenberg zu der Terrorgruppe IS Khorasan, wobei Khorasan übrigens eigentlich nur der Name einer historischen Provinz ist, die Teile Afghanistans, Pakistans und des Irans umfasst. Bei den gestrigen Anschlägen sind auch 13 US-Soldaten gestorben, mehr als ein Dutzend wurde verwundet. Es ist ein Albtraum für Amerika und seinen Präsidenten. Joe Biden kündigte deshalb in einer Reaktion an:
We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
Wir werden nicht vergeben, nicht vergessen, wir werden euch jagen und büßen lassen. Das hat er gesagt. Franziska Hoppen ist unsere Korrespondentin in Washington. Frau Hoppen, was meint Biden damit? Wie wird so eine Vergeltung aussehen?
Ja, so genau weiß man das nicht. Er ist nämlich recht vage geblieben. Also er sagte zwar, er habe Streitkräfte bereits beauftragt, Pläne für Angriffe auszuarbeiten, aber die USA behalten sich vor, anzugreifen, wann und wo man wolle. Ist einerseits eine Drohung, zeigt aber andererseits womöglich auch, so sicher ist sich die USA selbst noch nicht, wie diese Vergeltung aussehen kann. Praktisch dürfte das ziemlich schwierig werden. Einerseits haben wir jetzt den Ex-CIA-Chef Brennan gehört, der sagte, wir können weiterhin aus der Luft Informationen sammeln, also wahrscheinlich mit Drohnen. Und er sagt, wir haben auch noch Informanten im Land. Aber andere sehen das kritischer, andere Experten, die sagen, dieser schnelle Rückzug und das Chaos haben eigentlich das Netzwerk aus Informanten angegriffen. Und ein Militärexperte auf CNN, der gab auch noch zu bedenken, dass langfristig gar nicht klar ist, wie man ohne diplomatische und militärische Stützpunkte im Land mit Informanten in Kontakt sein kann. Und die ganz große Frage ist, von wo aus sollen denn überhaupt Drohnenflüge starten? In Afghanistan haben die USA nämlich keine Stützpunkte mehr. Und Russland war ziemlich zurückhaltend, was ihre Stützpunkte in Kirgisistan und Tadschikistan angeht. Also da werden sich die USA erstmal noch neue Luftstützpunkte suchen müssen. Und je nachdem, wie weit weg die sind, hat das dann auch einen Einfluss darauf, wie schnell man in Afghanistan ist.
Heißt aber, ein Militärschlag ist zumindest im Bereich des Möglichen. Das hat er nicht ausgeschlossen.
Genau.
Der Präsident sagte auch, die Evakuierung werde wie geplant fortgesetzt. Also bis zum 31. August bleibt es dabei.
Auch das ist, wenn man genau hinhört, ein bisschen unklar. Denn einerseits hat er genau das gesagt. Ja, wir bleiben definitiv dabei. Andererseits hat er auch sein Versprechen erneuert, alle Amerikaner, die wollen, rauszuholen. Passt nicht so ganz zusammen. Und Pressesprecherin des Weißen Hauses, James Saki, hat nochmal gesagt, man prüfe derzeit, welche Möglichkeiten es gibt, um konsularische Unterstützung zu bieten für alle, die eben nach dem 31. noch raus wollen und auch ihnen die Option zu geben, irgendwie aus dem Land zu kommen.
Biden hat umgesetzt, was sein Vorgänger eingefädelt hat. Trotzdem wird er in Zusammenhang mit dem Abzug viel kritisiert. Bislang konnte er das mit dem Hinweis in Schach halten, dass die Mission ja relativ reibungslos gelaufen ist. Kein GI war bislang ums Leben gekommen. Das hat sich gestern radikal geändert. Ist Biden kurz nach Amtsantritt jetzt schon irreparabel beschädigt?
Also es ist sicherlich die größte politische Krise bisher für ihn, der größte Schlag gegen seine Reputation. Und man hat das Gefühl, die Republikaner, die werden sich auch alle Mühe geben, dieses Momentum, diese Kritik aufrecht zu erhalten. Wir haben jetzt von einigen sogar hochrangigen Republikanern gehört, Biden hat Blut an seinen Händen kleben. Manche fordern, dass er zurücktreten soll, am besten noch gleich mit Vizepräsidentin Harris und Außenminister Blinken. Es gab Forderungen nach einem Amtsenthebungsverfahren. Aber viele sind sich auch bewusst, Biden hat diesen Krieg geerbt. Die Mehrheit der Amerikaner wollten, dass er abzieht. Und letztendlich spielen auch andere Themen im Moment eine große Rolle hier. Corona, das Infrastrukturpaket, die Konjunktur und der Klimawandel. Also ich kann mir vorstellen, dass sich zumindest aus der Bevölkerung die Kritik an Biden nicht ewig hält. Aber natürlich, die Republikaner haben jetzt auch schon die Midterms, die Wahlen nächstes Jahr im Blick. Da werden 435 alle Sitze des Repräsentantenhauses neu besetzt. Den Republikanern fehlen nur 5, um die Mehrheit zu haben. Also die profitieren auf jeden Fall von Kritik an Biden.
Und der Rückhalt in den eigenen Reihen?
Ja, also ich würde sagen, die lauten Kritiker sind in der Minderheit. Im Großen und Ganzen steht die Partei schon hinter ihm. Aber die Stimmen, die sich äußern, die sind auch laut. Und dass man jetzt ausgerechnet hier gemeinsamen Boden mit den Republikanern findet, wo man sich parteiübergreifend in letzter Zeit so gut wie bei nichts einigen kann, ist natürlich schon bitter.
Wie geht das denn jetzt weiter? Also welche Strategie verfolgen die USA denn jetzt in Sachen Afghanistan?
Also aktuell bewachen die Taliban noch den Flughafen bis zum 31. Man will da weiter zusammenarbeiten. Biden hat gesagt, die Evakuierung hängt von den Taliban ab, davon, dass sie kooperieren und den Zugang zum Flughafen aufrechterhalten. Und er sagt, ob man die Taliban-Regierung anerkennen wird oder nicht, das hängt jetzt davon ab, wie sie sich eben in den nächsten Tagen dort verhalten und inwiefern sie dafür sorgen, dass Afghanistan in Zukunft kein Safe Haven für Terroristen wird.
Franziska Hoppen, unsere Korrespondentin in Washington, danke schön. Die Amerikaner fliegen also zunächst weiter Menschen aus Afghanistan raus. Die Bundeswehr hat ihre Luftbrücke dagegen gestern beendet. Heute Abend werden die letzten Bundeswehrsoldaten auf dem Militärflughafen in Wunsdorf bei Hannover erwartet. Mit an Bord ist Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie war nach Usbekistan geflogen, um die Soldaten dort in Empfang zu nehmen. Dort landen die Maschinen ja zunächst nach dem Start in Kabul. Und jetzt ist die Frage, kann Deutschland weitere Schutzbedürftige aus Afghanistan rausholen und wenn ja, wie? Anita Fünfinger mit Einzelheiten.
CDU-Außenpolitik-Experte Johann Wadephul hat bereits eine Schlussfolgerung gezogen.
Wir müssen aus der amerikanischen Abhängigkeit herauskommen. Die ganze Situation ist dadurch gekommen, dass zwei amerikanische Präsidenten ein schnelles Ende angeordnet haben und wir waren hilflos. Diese europäische Hilflosigkeit muss beendet werden. Das heißt, eine Bereitschaft im europäischen Rahmen mehr zu machen und natürlich die entsprechende Ausstattung auch der Bundeswehr.
Die ist nun abgezogen aus Afghanistan. Einzig in Usbekistan verbleibt noch ein Medivac-Flugzeug zur Versorgung von Verletzten. Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich noch etwa 300 Deutsche in Afghanistan befinden. Laut Verteidigungsministerium hat Deutschland bis jetzt 5.347 Menschen außer Landes gebracht, darunter 500 Deutsche und 4.000 Afghanen. Im Land seien noch rund 10.000 Afghanen von Deutschland registriert, entweder Ortskräfte oder sonstige Schutzbedürftige, die ausreisen wollen. Wie es für sie weitergeht, da muss Regierungssprecher Steffen Seibert im Ungefähren bleiben.
Ich kann Ihnen nur sagen, dass unser Gefühl der Verantwortung und der Sorge um diese Menschen nicht endet mit der Luftbrücke, sondern wir werden die verschiedenen Möglichkeiten zukünftiger Hilfe, auch Hilfe zur Ausreise, versuchen alle zu ergreifen.
So viel für den Moment zu Afghanistan in SWR 2 aktuell. Es ist Freitag, der 27. August, 18.16 Uhr und wir schwimmen jetzt seit einer Woche auf der vierten Corona-Welle. Jedenfalls hat das Robert-Koch-Institut die aktuellen Zahlen so interpretiert. Die steigen täglich in allen relevanten Kategorien. Mehr Neuinfektionen, mehr Krankenhauspatienten, höherer R-Wert. Betroffen sind vor allem junge Menschen zwischen 10 und 30 Jahren. Und es gibt auch mehr Impfdurchbrüche, dass sich also Menschen mit dem Coronavirus anstecken, obwohl sie schon geimpft sind. Das kann passieren und es kann offenbar vor allem dann passieren, wenn die Impfung schon länger zurückliegt. Weswegen ja bereits über Sinn und Unsinn einer regelmäßigen Auffrischimpfung debattiert wird. In einem Tübinger Seniorenheim haben sich nun mehrere geimpfte Bewohner infiziert, vermutlich an ungeimpften Personal. Zum Geschehen und dessen Folgen Ulrike Mix.
Für Bernd Schneider, den Hauptgeschäftsführer der evangelischen Heimstiftung, ist klar, die Bundespolitik muss endlich handeln in Sachen Impfpflicht für Pflegekräfte, denn den Pflegeeinrichtungen selbst sind die Hände gebunden.
Wir können eine Impfpflicht für unsere Mitarbeitenden nicht von unserer Seite erlassen und sie auch nicht mit unserer Mitarbeitervertretung vereinbaren. Dafür brauche ich eine gesetzliche Grundlage, die fordere ich und die brauche ich.
Im Schnitt seien in den Pflegeheimen nur rund 70% des Personals geimpft, die Bewohner dagegen fast vollständig. Es sei nicht zu verantworten, dass sich alte Menschen trotz Impfung anstecken und teils schwer erkranken, weil Beschäftigte sich nicht impfen lassen wollen, so Schneider. Drei Bewohner aus dem Tübinger Pflegeheim sind gerade im Krankenhaus. Der Chef der Tübinger Uniklinik, Michael Bamberg, findet:
All das hätte man verhindern können, wenn alle bereit sind, gerade in alten Pflegeheimen und in den Krankenhäusern, sich impfen zu lassen. Das ist eine ganz klare Pflicht und Verantwortung.
Kranke und hochbetagte Menschen seien extrem verwundbar. Über Impfverweigerer unter dem Pflegepersonal schüttelt Bamberg den Kopf.
Das kann man nicht nachvollziehen, zumal eine Impfung heute ja in großer Sicherheit behaftet ist und außer lokalen Reaktionen und einigen kleineren Nebenwirkungen, dass er gut überstanden wird.
Es stimme zwar, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben können, die Viruslast sei dann aber geringer, sagt Bamberg. Wer sich anstecke, habe wahrscheinlich einen weniger schweren Verlauf. Genau wie der evangelischen Heimstiftung sind aber auch dem Chef der Tübinger Uniklinik beim Thema Impfpflicht fürs Pflegepersonal die Hände gebunden. Arbeitgeber dürften ja nicht einmal Auskunft darüber verlangen, welche Mitarbeiter überhaupt geimpft sind, sagt er. Ein unhaltbarer Zustand, findet Bernd Schneider von der evangelischen Heimstiftung.
Wie soll man reagieren, Schutzkonzepte machen, wenn wir gar nicht wissen, wer welchen Impfstatus, einen Schutzstatus hat?
Die Entscheidung darüber, ob eine Impfpflicht fürs Pflegepersonal kommt, wie es sie etwa in Frankreich bereits gibt, liegt beim Bund. Das weiß auch die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, die heute im Tübinger Uniklinikum zu Gast war. Persönlich hat sie aber eine klare Meinung.
Im Bereich der Krankenpflege meine ich tatsächlich, dass man, wenn man nicht vorankommt, auch über Impfpflicht in der Perspektive nachdenken muss.
Wie wichtig der Landesregierung das Thema Impfen ganz allgemein ist, zeigt sie klar durch ihre aktuelle Politik. Derzeit wird eine Verordnung vorbereitet, die weitere Einschnitte für Ungeimpfte vorsieht. Impfen sei eine moralische Verpflichtung, so Wissenschaftsministerin Bauer.
Und deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass diejenigen, die geimpft sind, andere Zugänge brauchen zu unserem gesellschaftlichen Leben, als diejenigen, die sich die Freiheit nehmen, sich nicht impfen zu lassen.
Sagt die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Bauer in einem Beitrag von Ulrike Mix. In dieser vierten Welle ist ja vieles anders, als wir es aus den vorhergehenden drei Wellen kennen. Es sind eben mehr Menschen geimpft und damit ändern sich auch Strategien zur Pandemiebekämpfung. Gerade wird zum Beispiel über die Kontaktnachverfolgung diskutiert. Das war die ganze Zeit eine wichtige Säule. Deswegen haben wir in Restaurants oder Hotels oder wo auch immer brav Zettel ausgefüllt oder wahlweise die sogenannte Luca-App bedient. Damit konnten uns dann Gesundheitsbehörden identifizieren. Sie konnten uns warnen, in Quarantäne schicken und somit das Ausbruchsgeschehen eindämmen, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn hinterherkamen. So, und in Nordrhein-Westfalen, da muss jetzt niemand mehr Zettel ausfüllen. Die Kontaktnachverfolgung von jeder Frau und jeder Mann ist abgeschafft. Baden-Württemberg denkt über einen ähnlichen Schritt nach. Ich habe darüber mit Ute Teichert gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Frau Teichert, hat die Kontaktnachverfolgung der Gesundheitsämter keine Berechtigung mehr?
Nein, das sehe ich in der Tat etwas anders. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, weiterhin Menschen, die ein positives Testergebnis haben, auch darüber zu informieren, damit sie nicht andere Leute weiter anstecken können. Damit sind wir am Anfang der Kette und das scheint mir ein sehr sinnvolles Vorgehen zu sein.
Sie plädieren also kurzerhand dafür, dass das genauso weiterläuft, wie wir es bislang kennen.
Nein, ich denke, man muss es anpassen. Man muss es anpassen an die jetzt ansteigenden Inzidenzzahlen. Wir sehen ja jetzt schon, dass die Kontaktpersonennachverfolgung so nicht mehr funktionieren kann, weil die Gesundheitsämter personell nicht in der Lage sind, das zu leisten.
Was wäre dann Ihr Vorschlag?
Mein Vorschlag wäre, von Anfang an, die Gesundheitsämter stehen am Anfang der Kette. Das heißt, sobald man ein positives Testergebnis hat, bekommt man Kontakt mit dem Gesundheitsamt. In der Pandemiebekämpfung wäre es sinnvoll, diesen Kontakt frühzeitig zu nutzen. Sprich, wir sollten am Anfang aufbauen, wir sollten genügend Personal in die Gesundheitsämter geben. Dann könnten die auch ihre Aufgaben in der Pandemie vernünftig erfüllen.
Und weiterhin die Kontakte von jedem verfolgen.
Es scheint sinnvoll zu sein, sich die Kontaktverfolgung nochmal anzugucken. Es gibt ja auch schon seit längerem die Diskussion, ob man von der Einzelkontaktpersonennachverfolgung umschwenkt auf die Clusterverfolgung, was in anderen Ländern auch sehr erfolgreich durchgeführt würde. Und ich glaube, es wäre sehr sinnvoll, wenn wir uns dieses auch angucken würden, um das nach Deutschland zu holen.
Also hier in der Nähe, in einer etwas größeren Stadt, plädiert ein Leiter des Gesundheitsamtes dafür, nur noch speziell betroffene Gruppen nachzuverfolgen, also Kranke, Ältere, kleine Kinder, für die es noch keinen Impfstoff gibt. Das fänden Sie aber zu kurz gegriffen.
Nein, das ist die logische Konsequenz aus der Entwicklung, in der wir jetzt stecken. Die Inzidenzen steigen immer weiter an. Es werden die Kontakte nicht mehr nachverfolgt werden können, weil es keine Daten mehr gibt. Dann ist dieses Vorgehen und dieser Vorschlag ein sinnvoller Vorschlag, weil ad hoc kann man nichts anderes machen.
Sie haben immer wieder auch bemängelt, dass die Gesundheitsämter nicht genügend Personal bekommen, nicht das nötige Werkzeug. Ich rede jetzt auch vor allem von digitalen Einrichtungen, dass Sie das alles noch vermissen. Wie ist im Moment die Situation in den Gesundheitsämtern? Hat sich da was getan?
Ja, es hat sich was getan, aber es hat sich nicht genug getan. Es wäre in der Pandemiebekämpfung deutlich effektiver und auch kostengünstiger, wenn man einfach die Gesundheitsämter mit mehr Personal ausstatten würde. Das ist flächendeckend noch gar nicht passiert. Die Hilfskräfte, die zwischenzeitlich da waren, sind alle wieder abgezogen worden. Bundeswehr hat jetzt auch wieder andere Aufgaben. Die waren ja auch sehr stark in den Gesundheitsämtern tätig. Man müsste diese ganze Struktur tatsächlich neu aufbauen und aufstellen. Dann wäre man am Anfang der Pandemie, wäre am Anfang der Infektionskette und es würde früher gelingen, die Infektionsketten zu durchbrechen.
Ich muss trotzdem noch mal nachfragen. Sie halten das immer noch für notwendig, obwohl wir ja auch so viele Geimpfte inzwischen haben?
Nein, ich meine nicht, dass wir die Kontaktpersonennachverfolgung in dem Maße weiterführen müssen, wie wir es jetzt gemacht haben. Aber wir müssen intelligente Systeme aufbauen. Und wenn ich gar keine Kontakte erfasse, dann habe ich hinterher ein Problem, wenn ich die brauche.
Frau Teichert, wir haben gerade über Impfdurchbrüche in einem Tübinger Seniorenheim berichtet. Die alten Leute haben sich bei ungeimpftem Pflegepersonal angesteckt. Was halten Sie von einer Impfpflicht für bestimmte Berufe, zum Beispiel für Pfleger, Erzieher oder Lehrerinnen auch?
Ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass man da nochmal sehr genau hinguckt und dass man sicherlich auch als Eingangsvoraussetzung für bestimmte Berufe, wie es das ja auch schon in anderen Stellen gibt, dass man da sagt, da müssen einfach bestimmte Impfungen da sein, damit nicht durch die Ausübung des Berufes andere Menschen erkranken oder infiziert werden.
Die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, im Gespräch mit SWR 2 aktuell. Vielen Dank dafür. Die Pandemielage ändert sich also auch, wie gesagt, die Strategien zu ihrer Bekämpfung. Und über allem schwebt dann auch noch die Frage nach den Rechten von Geimpften und Ungeimpften und ob es überhaupt erlaubt ist, eine Gesellschaft dahingehend zu unterscheiden. Fakt ist, dass Menschen, die eine Corona-Impfung ablehnen, künftig möglicherweise abgelehnt werden. In dem Sinne, dass ihnen Hotels, Kinos, Theater, Restaurants den Zugang, die Teilhabe verweigern. Die Debatte darum, die liegt ja auf dem Tisch. Jetzt prüft die Bundesregierung, ob es möglich ist, die sogenannten 3G-Regeln – geimpft, genesen, getestet – in Fernzügen und auf Inlandflügen geltend zu machen. Hieße, wer nicht geimpft ist, müsste sich vor einer Reise testen lassen und ein negatives Ergebnis vorweisen können. Einzelheiten von Isabel Reifenrath aus Berlin.
Ob das rechtlich und praktisch umsetzbar ist, wird gerade von mehreren Ministerien geprüft. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums zeigte sich dabei optimistisch, dass die Überprüfung der Nachweise auch in ICs und ICEs kein Problem darstellen dürfte. Schließlich habe sich die Frage auch bei der Maskenpflicht gestellt. Als Anlass für die mögliche Einführung der Regelung, so Regierungssprecher Seibert, sehe die Bundesregierung die sehr stark steigenden Corona-Fallzahlen, insbesondere in der Altersgruppe der 0- bis 12-Jährigen. Er forderte erneut, alle Erwachsenen auf, sich impfen zu lassen, auch aus Solidarität zu den Kindern, für die es noch keinen Impfstoff gibt. In Frankreich und Italien gilt bereits die 3G-Regel für Fernzüge. In Deutschland bisher nur bei Besuchen in Krankenhäusern und Pflegeheimen, in der Innengastronomie, Hotels, Veranstaltungen und bei körpernahen Dienstleistungen. Liegt die 7-Tage-Inzidenz unter 35, kann die Regel gelockert werden. Aktuell liegt der Inzidenzwert deutschlandweit bei 70,3.
Das letzte Wochenende, bevor die Schule in Rheinland-Pfalz wieder anfängt, das ist für viele Schülerinnen und Schüler immer ein Gefühlswirrwarr. Toll, die Freunde wiederzusehen, blöd, wieder Hausaufgaben machen zu müssen. Und in Corona-Zeiten gesellt sich dazu ein Gefühl der Unsicherheit. Und im Ahrtal vielleicht ja sogar auch eines der Angst. Denn hier müssen die Kinder in ganz andere Schulen, an ganz anderen Orten mit ganz anderen Abläufen. Ihre eigene vertraute Umgebung hat das Wasser zerstört. Johannes Baumert war in Bad Neuenahr-Ahrweiler und hat sich dort eine ruinierte Schule angeschaut.
Das Erdgeschoss des Peter-Joris-Gymnasiums in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist komplett zerstört. An den Wänden hängen Bilder der ehemaligen Abiturklassen, mit Schlamm verschmiert. Scheiben sind geborsten. Die Wucht des Wassers war groß, sagt Schulleiter Lutz Hasbach.
Die schweren Stahlschränke, die sind wie Legosteine, einfach durch die Scheiben gejagt worden. Die lagen da hinten etwa 30 Meter weiter.
An Unterricht ist hier nicht zu denken. Vorübergehend ist die Schule umgezogen. Im Gymnasium am Kalvarienberg, wenige Kilometer entfernt, soll unterrichtet werden. Nachmittags, damit der Platz reicht. Doch nicht nur der Platz macht Schulleiter Lutz Hasbach zu schaffen.
Wir werden so Themen haben, wo Familienangehörige von Kindern ums Leben gekommen sind. Das wird eine große Bandbreite an Auffangen ab nächster Woche darstellen.
Alle Schülerinnen und Schüler des Peter-Joris-Gymnasiums haben die Flut überlebt, sagt Hasbach. So viel weiß er, doch gesehen hat er die Schüler noch nicht. So ist die Situation auch an vielen anderen Schulen im Tal. Knapp 40 sind beschädigt, in 17 kann nach Angaben des Bildungsministeriums vorerst gar nicht unterrichtet werden. Für sie sind Übergangslösungen in der Verbandsgemeinde Grafschaft oberhalb von Bad Neuenahr-Ahrweiler geplant. Hier sollen die Schulen in Baucontainern unterkommen, der erste Beigeordnete Thomas Schneider.
Der erste Aufbau einer Anlage soll jetzt Anfang September geschehen und da wird es sicherlich den September brauchen, bis die Dinge Stück für Stück dann in Betrieb gehen kann.
Zum Teil werden die Klassen für die Anfangszeit auf andere Schulen aufgeteilt. Bis die betroffenen Schulgebäude aber vollständig saniert sind, wird es noch lange dauern, sagt Thomas Schneider.
Wir gehen davon aus, dass die Baubestände im Ahrtal soweit geschädigt sind, dass sie grundsaniert werden müssen. Und deswegen kann man sicherlich grundsätzlich mal davon ausgehen, dass das irgendwo ein Jahr dauern wird.
Schulleiter Lutz Hasbach hofft, dass vorher der Unterricht am Peter-Joris-Gymnasium wenigstens in den oberen Stockwerken stattfinden kann. Doch bis das möglich ist, muss noch viel getan werden. Auch 6 Wochen nach der Flutkatastrophe sind die Arbeiter noch immer damit beschäftigt, den Schutt aus dem Schulgebäude zu bringen.
Johannes Baumert hat kurz vor dem Schulbeginn in Rheinland-Pfalz das Ahrtal besucht und Bildungsministerin Hubich hat kurz vor Schulbeginn erzählt, dass nächste Woche knapp 40.000 Kinder ihren ersten Schultag haben.